Am 12. Juni 1890 wird in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie ein Kind geboren, das, kaum dass es laufen kann, zum Zeichenstift greift und dies mit unglaublichem Talent. Das Lieblingsmotiv des kleinen Egon sind Züge. Vater Adolf Schiele ist der Bahnhofsvorstand von Tulln bei Wien. Die Familie wohnt im Bahnhofsgebäude, sagt Gregor Meyer, Autor der Schiele-Biografie »Ich ewiges Kind«.
Für den kleinen Egon Schiele war das insofern eine Inspiration, als halt da wirklich viel los war, anders als heute, wo das nur ein kleiner Provinzbahnhof ist. Es fuhren Schnellzüge, es fuhren Güterzüge, es gab Signalanlagen. Das war eine durchstrukturierte Welt. Ich glaube, den kleinen Schiele hat fasziniert, diese Strukturen von Schienen, Gleisen, Signalanlagen und dann die ganze Geräuschwelt dazu. In der Wohnung hat er selbst gebastelt, auch Schienen aufgelegt, und es gibt Überlieferungen von Zeitgenossen, die sagen, dass er selbst noch als 23-Jähriger, wenn er verreiste, in einem Koffer eine Spielzeugeisenbahn dabei hatte.
Das 19. Jahrhundert ist ganz im Bann des technischen Fortschritts. Die Industrialisierung verändert das ganze Leben. Und auch in der Kunstszene brodelt es. Im traditionell eher konservativen Wien hat der Maler Gustav Klimt im Jahre 1897, da ist Egon Schiele 7 Jahre alt, die Sezession gegründet. Diese Künstlervereinigung gibt der damals modernen Kunst, den europäischen Stilrichtungen des Symbolismus und Jugendstils vor allem, auch in Österreich eine Heimat und trägt viel dazu bei, dass Wien zum lebendigsten, spannungsreichsten kulturellen Zentrum im damaligen Europa wird. Der heranwachsende Schiele bewundert Klimt und bewegt sich jahrelang ganz in seinem Fahrwasser. Mit 20 Jahren findet er zu seinem eigenen Stil 330 Gemälde und über 3000 Zeichnungen und Aquarelle entstehen in nur 10 Jahren bis zu seinem frühen Tod im Alter von 28 Jahren.
Ich bin wissend geworden. Ich sehe mich verdunsten und immer stärker ausatmen. Die Schwingungen meines astralischen Lichts werden schneller, unvermittelter, einfacher und ähnlich einem großen Erkennen der Welt.
Schreibt Schiele im Jahr 1911 an seinen Förderer Oskar Reichel. Schiele empfindet sich als Seher. Der Künstler als Seher sieht die innere Wirklichkeit der Menschen und macht sie sichtbar für andere. Er verbindet sich aus Liebe mit der Schöpferkraft der Welt und treibt Neues aus ihr hervor. Das Publikum kann in die Werke eintreten und ebenfalls neu schauen lernen. Auf die Tiefendimension von Welt und Mensch, die in einer von Materialismus, Technik und Fortschritt besessenen Zeit unter die Räder zu geraten droht. So hat Schiele seine künstlerische Mission verstanden und so beschreibt er seinen Dienst am Menschen in einem Gedicht aus dem Jahre 1910.
Ich bin für mich und die, denen die durstige Trunksucht nach Freisein bei mir alles schenkt, und auch für alle, weil alle ich auch liebe, Liebe. Ich bin vom Vornehmsten der Vornehmste und von Rückgebern der Rückgebigste. Ich bin Mensch. Ich liebe den Tod und liebe das Leben.
Den Beschenkten wird einiges zugemutet. Denn der 20-jährige Egon Schiele malt keine Züge mehr, sondern nackte Menschen. Die aber sehen aus, als sei ein Zug über sie hinweggebraust. Kantige, ausgemergelte Männerakte winden sich mit verrenkten Gliedern, blicklosen Augen und wilden Grimassen. Frauen und Mädchen schürzen die Röcke und geben den Blick auf den Unterleib frei.
Ich habe mich in die Betrachtung ihrer Arbeiten vertieft und komme immer mehr zur Erkenntnis ihrer machtvollen künstlerischen Eigenart, die anfänglich abstößt, um später umso mehr gefangen zu nehmen.
Bekennt Schieles Freund und Förderer, der Kunstsammler Heinrich Benesch, in einem Brief aus dem Jahr 1910.
Um eines bitte ich Sie noch, lieber Herr Schiele, stecken Sie von Ihren Skizzen, was immer es sein möge, auch von den kleinsten, unscheinbarsten Sachen, nichts in den Ofen.
Wer es tatsächlich einmal gewagt hat, Egons Kinderzeichnungen bündelweise in den Ofen zu stecken, das war Egons Mutter, verzweifelt über seine schlechten Schulnoten und die nicht erledigten Hausaufgaben. Egon soll Eisenbahningenieur werden, später mal. Der Vater ist krank, die Familie lebt in finanzieller Not, einen verkrachten Künstler kann man nicht auch noch brauchen. Adolf Schiele hat sich bei einem Seitensprung mit Syphilis angesteckt, siecht jahrelang dahin, verliert seinen Beruf, endet in Wahnsinn und Delirium. Als er stirbt, ist Egon 15 Jahre alt und zutiefst erschüttert, zutiefst traurig. In einem Brief an seinen Freund Anton Peschka aus dem Jahr 1913 klingt der Schmerz noch nach.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, welcher mit jener Wehmut an meinen edlen Vater sich erinnert. Ich weiß nicht, wer es verstehen kann, warum ich gerade solche Orte aufsuche, wo mein Vater war, wo ich den Schmerz in mir in wehmütigen Stunden absichtlich erleben lasse. Warum malte ich Gräber und viele ähnliche Bilder? Weil das innig in mir fortlebt.
Die Aufnahmeprüfung an der Wiener Kunstakademie besteht er mit Bravour. Mit seinen 16 Jahren ist er der jüngste Student seines Jahrgangs. Wichtiger noch als die Anerkennung der Professoren ist ihm der Kontakt zu Gustav Klimt, der das Genie des jungen Mannes sofort erkennt. Klimt ist so umstritten erfolgreich und wohlhabend wie kein zweiter Künstler seiner Zeit, aber mit der Akademie hat er nichts zu tun. Sein Einfluss dürfte Egons Konflikte mit den konservativen Professoren eher befeuert als besänftigt haben. Jedenfalls verlässt Schiele die Akademie bereits im dritten Studienjahr und gründet mit anderen jungen Avantgardisten eine eigene Gruppe, die Neukunstgruppe. Im Juli 1913 schreibt Schiele das Manifest.
Der Neukünstler ist und muss unbedingt selbst sein. Er muss Schöpfer sein. Er muss unvermittelt, ohne all das Vergangene und Hergebrachte zu benutzen, ganz allein den Grund bauen können. Dann ist er Neukünstler.
Das bedeutet, auch Klimt ist jetzt, trotz Vorbildfunktion, einer von gestern in den Augen der jungen Leute. Klimt nimmt es gelassen. Kunst entwickelt sich eben weiter. Das geht nicht ohne Brüche. Er hat ja früher selbst genügend Wirbel gemacht. Allerdings hat sein farbenfrohes, ornamentales, dekoratives Werk immer auch den Schönheitssinn des Publikums angesprochen. Schiele hingegen misstraut dem Versprechen der Schönheit. Er misstraut auch dem Versprechen der Ganzheit, der Einheit des Subjekts, wie viele Denker damals. Alles ist brüchig geworden. Die Zeit ist aus den Fugen. Die multinationale Habsburgermonarchie erbebt unter ethnischen Konflikten. Sigmund Freuds Psychoanalyse hat das Menschenbild revolutioniert. Egon Schiele ist zwar kein großer Theoretiker, aber
wir stellen uns eigentlich vor, dass Schiele vieles mitbekommen hat und das sofort für sich auf seine eigene Art und Weise umgesetzt hat. Schiele hatte auch seine eigenen Ich- und Identitätskrisen,
sagt Schiele-Biograf Gregor Meyer. In Schieles erster Schaffensperiode dominieren die Aktzeichnungen. So Hilde Berger, Autorin der Romanbiografie »Tod und Mädchen – Egon Schiele und die Frauen«.
Die ersten Frauen, die ihm als Modelle zur Verfügung gestanden sind, waren seine Schwestern, die Melanie, die ältere Schwester, von der gibt es einige schöne Porträtzeichnungen.
Auf dem bekanntesten ist Melanies Kopf unter silberfarbenen Tüchern verborgen. Nur Augen und Nase liegen frei. Die Augen blicken besorgt und erschöpft. Die künstlerischen Exzesse ihres Bruders sind ihr fremd. Sie hält Distanz. Aber die jüngere Schwester Gertrude ist immer für Experimente zu haben.
Mit Gerti hat er in seiner ganzen Kindheit ein sehr intimes Verhältnis gehabt und Gerti ist ihm auch für Akte zur Verfügung gestanden. Es gibt Aquarelle, es gibt Zeichnungen, die ganz eindeutig Gerti als Aktmodell zeigen. Und dazu kamen die Selbstporträts, die er vor einem Spiegel gemacht hat, ein Spiegel, den er immer mit sich geschleppt hat. Das war übrigens der Schlafzimmerspiegel seiner Mutter.
Schiele will Menschen in ihrer Nacktheit, in ihrer Kreatürlichkeit, in ihrer Verwundbarkeit begreifen. Nicht so symbolistisch und dekorativ wie Klimt, sondern provokanter und schonungsloser, auf das individuelle, oft konfliktreiche innere Erleben konzentriert. Damit stößt er in Österreich die Tür zum Expressionismus auf, eine Kunstrichtung, die in Europa ungefähr seit 1905 Fahrt aufnimmt und mit ihrer intensiven Farbigkeit, mit ihren dynamischen Linien traditionelle Konventionen sprengt. Allerdings muss Egon zunächst sehr aufs Geld schauen. Professionelle Modelle sind teuer und die Apanage seines Onkels und Vormunds ist nicht allzu üppig.
Eine weitere Quelle für Modelle stand ihm zur Verfügung in der gynäkologischen Abteilung eines Dr. Graf in Wien. Dort durfte er die schwangeren Frauen zeichnen. Das waren in erster Linie Frauen aus der Unterschicht, arme Frauen, die dort gratis behandelt worden sind und die sich auch nicht wehren konnten dagegen, dass da ein junger Mann daherkam, der sie jetzt zeichnete.
Doch auch sein Interesse am männlichen Körper ist ungewöhnlich ausgeprägt. Den hat er immerhin selbst. Vor dem Spiegel betreibt er radikale Selbstergründung, seelische Autopsie. Sein sitzender männlicher Akt ist ein Selbstbildnis aus dem Jahre 1910. Ohne Hände und Füße schwebt er im Raum und Bodenlosen. Die blicklosen Augen sind glühend rot, die Brustwarzen auch, die Rippen stechen hervor, Bauchnabel und Geschlecht sind durch eine kreisförmige Linie zwischen den hervorstehenden Hüftknochen verbunden. Männlichkeit tritt hier nicht repräsentativ und souverän, auch nicht verführerisch und verlockend in Erscheinung, sondern wirkt wie in eine unsichtbare Zwangsjacke gesteckt. Und dann gibt es noch die Kinder.
Ab 1910 begann er, Kinder zu zeichnen und zu malen. Auch das waren in erster Linie arme Kinder, die auf der Straße herumlungerten und die bei ihm ein bisschen was zu essen bekamen, Zuckerl bekamen und die er zeichnen durfte.
Die soziale Frage in Wien der damaligen Zeit war ziemlich krass. Ja. Schiele selbst hatte ja auch mit seiner bürgerlichen Familie eine Abstiegserfahrung gemacht. Der Vater starb ja relativ früh, verlor noch zu Lebzeiten seinen Job. Und er war offenbar auch verarbeitete für sich halt die ganzen Missstände auch seiner Zeit.
Schieles besonderes Interesse gilt Mädchen in der Vorpubertät, dem Zwischenreich zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Und dieses Zwischenreich sexualisiert er sehr direkt. Die Mädchen ziehen für ihn die Unterhosen aus, schlagen die Röcke hoch, spreizen die Beine. Die Vulva wird ebenso augenfällig inszeniert wie in vielen Zeichnungen von erwachsenen Frauen.
Hervorgehoben, meist mit roter Farbe, gespreizte Beine. Für mich bedeutet das eine Gefahr, die er bannen wollte. Und er hat erlebt, wie der Vater jämmerlich zugrunde gegangen ist. Mit Gehirnerweichung hat man damals dazu gesagt. Für Egon Schiele musste dieser Gedanke an Sexualität, an Frauen und was daraus entsteht, dieser Tod des Vaters, diese Verarmung der Familie, was ganz Schreckliches gewesen sein. Und ich glaube, das hat er immer bannen wollen.
Auch das männliche Geschlechtsorgan, meist sein eigenes, drängt sich manchmal erregt ins Bild. Die entsprechenden Posen wirken aber nicht lustvoll, sondern zerquält und obsessiv.
Ihn interessieren Grenzen, das Hinausschieben von Grenzen, ohne aber, dass es jetzt auch da wiederum sozusagen eine sexuelle Erfüllung wäre, das überhaupt nicht. Ja? Also er macht das nicht, um sich selbst zu befriedigen, sondern ihn beschäftigt das und er will halt diese Grenzen ausloten oder auch überschreiten.
Schieles Obsessionen sind nicht nur ein privates Problem. Die fixierende Macht des Weiblichen und die problembeladene Selbstbehauptung des Männlichen sind Teil der Menschheitserfahrung und sind durch die Psychoanalyse in der Zeit als Thema präsent. Gespreizte Gliedmaßen, gespreizte Beine, Arme, Finger bei Männern, Frauen, Kindern bilden ein V nach, das in der mystischen Tradition ein heiliger Buchstabe ist. V wie Verbum, Wort. Oder wie Vita, das Leben. Oder wie Vulva. Mit seiner erotischen Radikalität und seinem unkonventionellen Lebensstil fällt Schiele in den ländlich geprägten Kleinstädten Krumau und Neulengbach, in denen er einige Monate aus Naturverbundenheit lebt, noch mehr auf als in Wien. Die Einwohner bekommen es mit einem jungen Mann zu tun, der sehr feierfreudige Künstlerfreunde um sich schart, der unverheiratet mit einem seiner Modelle, Walli Neuziel nämlich, zusammenlebt und zu dem die Kinder in Scharen hinlaufen, weil sie es bei ihm lustiger finden als daheim. Das wird den Krumauern schnell zu viel. Sie mobben ihn weg. In Neulengbach gibt es dieselben Probleme und sie führen zur größten Krise in Schieles Leben. Auslöser ist ein 13-jähriges Mädchen namens Tatjana von Mossig, das im Frühjahr 1912 uneingeladen vor seiner Tür steht.
Dieses Mädchen ist von zu Hause abgehauen, weil sie dort schlecht behandelt worden ist. Ihr Vater war allerdings ein Marineoffizier, also ein besser gestellter Herr. Das Mädchen ist mit Egon Schiele und mit Walli, mit der er damals zusammengelebt hat, nach Wien gefahren. Und sie sagte, sie hat eine Großmutter in Wien, das hat aber nicht gestimmt. Und dann wusste man nicht, wohin mit ihr. Der Egon ist auf ein Fest gegangen und die Walli hat im Hotel ein Zimmer genommen und hat das Mädchen zu sich genommen.
Egon kommt nach dem Fest zu den beiden ins Hotelzimmer. Keiner weiß genau, was dann passiert ist und was Tatjana den Eltern nach ihrer Rückkehr erzählt hat. Der Vater, ein Marineoffizier, erstattet jedenfalls Anzeige wegen Kindesentführung und Kindsmissbrauch. Polizisten stehen vor der Tür, verhaften Schiele und beschlagnahmen 125 Zeichnungen, von denen mindestens eine Aktzeichnung von einem Kind, öffentlich sichtbar im Eingangsbereich seines Hauses hängt. Egon Schiele schwebt ernsthaft in der Gefahr, für Jahrzehnte hinter Gittern zu verschwinden. In einem Brief an seinen Mäzen Karl Ernst Osthaus aus dem Jahr 1912 schildert er seine Qualen.
Ich habe vegetiert und lernte die Gefängnisse kennen. Glaubte endlich nicht mehr an die Freiheit. Mein Kummer ist unvorstellbar gewesen. Ich bin innerlich so ruiniert.
Im Auftrag des Gerichts stellt ein Gynäkologe fest, dass Tatjana noch Jungfrau ist. Schiele kommt mit einem blauen Auge davon. Bestraft wird er nur wegen des Kinderaktes an seiner Wand.
Weil dort so ein Bild hing, war das Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und dafür bekam er dann irgendwie 3 Tage Haft und 21 Tage saß er schon in Untersuchungshaft. Insgesamt war er dadurch 24 Tage im Gefängnis.
Egons Freundin, Walli Neuziel, hat die ganze Zeit tapfer zu ihm gehalten, Unterstützer mobilisiert und ihm Papier, Stifte und Farben ins Gefängnis gebracht. Walli hilft ihm auch, das Trauma der Haft zu verwinden, mit dem sozialen Stigma fertig zu werden.
Sie war die Tochter eines Lehrers und ist, nachdem der Vater gestorben ist, nach Wien gegangen und hat die Auswahl gehabt, was soll ich jetzt dort arbeiten, Ausbildung habe ich keine, kann sie irgendwo Kindermädchen werden oder sie wird Modell für Maler. Und sie ist eben damals Modell für den Klimt geworden und war dann das Modell von Egon Schiele. Und so ab 1912 war Walli das wichtigste Modell für Egon Schiele. Sie hat ihm den Haushalt geführt, sie hat Ruhe in sein Leben gebracht.
In der Umbruchszeit am Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht ein Spannungsfeld zwischen den tradierten Spielregeln des Zusammenlebens, die immer noch scharf überwacht werden, und den Bemühungen vieler Künstler und Denker, die triebhaften Wurzeln menschlichen Daseins freizulegen, um persönliche und kulturelle Konflikte besser zu verstehen. Was dabei meist übersehen wird, ist der Unterschied zwischen dem sinnlichen Körpererleben von Kindern und der Sexualität von Erwachsenen, die eine körperliche und seelische Reife voraussetzt, die Kinder nicht haben. Und so werden Kinder, vor allem Mädchen, in nicht wenigen Künstlerateliers zur Projektionsfläche für die Fantasien Erwachsener.
Das geht heute überhaupt nicht mehr. Wir haben heute eine völlig klare Gesetzgebung, was die sexualisierte Darstellung von Minderjährigen betrifft. Ja. Also alles das wäre heute vom Strafgesetz her absolut nicht möglich. Die damalige Gesetzgebung war nicht auf die Menschen oder auf die Opfer konzentriert, sondern auf den Tatbestand der Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Nach dem Prozess malt Egon Schiele keine Kinder mehr. Stattdessen mehr allegorische Bilder von komplexer, schwer ausdeutbarer Symbolik mit Titeln wie Tote Mutter, Die Eremiten, Die Liebkosung, Die Entschwebung, Agonie. Man sieht auf diesen Bildern wie erstorben wirkende Mütter mit lebenden Kindern im Bauch oder auf dem Schoß. Man sieht Doppelgänger, ein Toter stützt einen Lebenden oder eine Figur entschwebt einer anderen. Man sieht Städte ohne Menschen, Spiegel der Einsamkeit, unbelaubte Bäume, Verkörperungen des Zyklus der Natur. Schieles Stern in der Kunstszene ist im Steigen begriffen. Eines Tages wird er kommen, der ganz große Erfolg, das spürt er. Eine standesgemäße Ehe würde seine Reputation steigern und ihm Halt geben. Er hat da 2 attraktive Schwestern, Adele und Edith Harms, kennengelernt. Adele ist lebhaft, Edith zurückhaltend, eine Konstellation, die Schiele vielleicht an seine eigenen zwei Schwestern erinnert.
Walli hat er ganz schmählich sitzen gelassen. Das war im Jahr 1915 und hat ihr plötzlich verkündet, dass er ein Nachbarmädchen heiraten wird. Die Edi, das gutbürgerlichen Haus, das Haus war vis-à-vis von dem Haus, in dem Egon Schiele sein Atelier hatte. Sie hatte auch eine Schwester, mit der Egon eigentlich ein Verhältnis hatte. Aber die Edith hat er dann geheiratet. Die Walli übrigens hat sich dann gemeldet zum Militär als Krankenschwester, ist an die dalmatinische Küste gekommen und hat dort in einem Spital gearbeitet und ist im Dezember 1917 an Scharlach gestorben.
Schiele wählt die bravere Edith und sie wählt ihn. Doch der Start ins Eheleben gestaltet sich schwierig, denn der Erste Weltkrieg hat begonnen. Egon muss zum Militär, bleibt aber in den hinteren Linien und findet einen kunstsinnigen Vorgesetzten, der ihn malen lässt. Porträts von Soldaten und Kriegsgefangenen. Schiele stellt sie als Menschen dar, nicht als Kampfmaschinen. Sein Stil beruhigt sich, wird malerischer, zugewandter, so als wolle er die sowieso schon aufgewühlten Menschen nicht noch mehr verstören. Zu Hause setzt Edith klare Grenzen. Sie will nicht, dass er Akte malt, von anderen Frauen nicht und von ihr erst recht nicht. Egon nimmt sublime Rache.
Da sind zuerst diese Bilder entstanden, wo die Edith wie eine Puppe dasteht, mit einem Kleid hochgeschlossen, das bis zu den Fersen runtergeht, mit irgendwelchen Pantoffeln. Also sehr, sehr tollpatschig, höchst unerotisch.
Aber es gibt aus der Zeit dieser Ehe auch Bilder, die das Paar in liebender Umarmung zeigen, beieinander schutzsuchend vor einer großen Bedrohung. Und es gibt das Bild Heilige Familie, auf dem Egon Schiele wie der heilige Josef schützend hinter Frau und Kind sitzt. Edith ist schwanger und Schiele glaubt an das Leben, glaubt an ihr gemeinsames Leben. Im letzten Kriegsjahr jedoch wütet die spanische Grippe unter der ausgehungerten Bevölkerung. Edith und Egon Schiele erkranken und sterben im Abstand weniger Tage. Egon am 31. Oktober 1918. Heute hängen seine Bilder in vielen renommierten Museen der Welt, kosten Millionen Summen und ziehen Tausende von Menschen in die Ausstellungen. Egon Schieles Weg in den Expressionismus in einer gebrochenen Zeit hat Brigitte Kohn beschrieben. Wenn Sie noch weitere spannende Künstlerbiografien und Epochenbeschreibungen hören wollen, bei Radio Wissen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, noch mehr. Zum Beispiel über den Impressionismus, über Renoir oder auch über die Wiener Sezession. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.